»Es war nichts weiter, Sir«, sagte Katami und bereute ihre Worte im gleichen Moment. Dem Captain gefiel es nicht, wenn ein Zwischenfall auf der Endeavour oder der Statusbericht eines Systems auf »nichts weiter« reduziert wurde. »Na, wenn es nichts weiter war?« Sao ließ den Satz in der Luft hängen und lächelte. Sein gesamter Offiziersstab hätte ihn vollenden können. »Warum wird es dann in einer Besprechung erwähnt?« Leone seufzte deutlich hörbar, Katami sammelte sich. »Ich wollte das Dr. Leone erzählen, Sir. Die Ensigns, Tish Tendith und Stestheiser, sagen Sie das mal schnell und dreimal hintereinander«, sagte Leone. Katami musste lachen. Sao unterdrückte ein Lächeln und nickte Katami zu. »Fahren Sie fort, Commander.« »Sir, die beiden Ensigns haben sich beschwert, weil die Nahrungsspender keine andorianische Küche anbieten«, erklärte sie. »Ich sagte ihnen, das Problem läge bei ihren Nahrungskarten. Dann sprach ich mit Dr. Leone und er gab mir Zusatzkarten für die beiden.« »Und so konnte eine weitere Nahrungskrise an Bord verhindert werden«, sagte Leone trocken. »Gute Arbeit, Commander.« »Gut«, sagte Sao. »Dann mal weiter.« Betont auffällig sah er sich in dem Konferenzraum um. »Und scheint ein Mitglied der planetaren Forschungsgruppe abhanden gekommen zu sein.« Katami rutschte nervös auf ihrem Stuhl hin und her. Sie überbrachte nur ungern unangenehme Nachrichten. »Sir, Lieutenant Xiong wollte mir seinen Bericht pünktlich zur Besprechung übermitteln. Dann baten sie um seine persönliche Anwesenheit, was ich ihm ebenfalls mitteilte.« »Und seine Antwort?« fragte Sao leise. Seine Augen verengten sich. »Er sagte, er würde zu der Besprechung erscheinen, wenn er die Zeit dazu hätte«, antwortete Katami. Leone lachte kurz und trocken. »Pff, das waren seine Worte, Sir. Ich habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie seine Anwesenheit...« Sie schloss den Mund, als Sao aufstand und sein Hemd nach hinten zog, eine Geste, die er sich bei seiner Uniform angewöhnt hatte. In seinen Augen funkelte weder Ärger noch Frustration, nur Kälte. »Wenn der Lieutenant so beschäftigt ist, sollte ich mir seinen Bericht wohl in seinem Labor geben lassen.« »Captain«, Katami war überrascht, wie scharf ihre Stimme klang. Sie stand auf und fuhr ruhiger fort. »Sir, erlauben Sie mir, Lieutenant Xiong an Bord zu bringen? Sie müssen nicht selbst auf die Oberfläche.« »Und ob ich das muss«, antwortete Sao, als er sich zur Tür umdrehte. »Unser Mr. Xiong ist ein vielbeschäftigter Mann. Ich will nicht mehr von seiner Zeit in Anspruch nehmen als unbedingt notwendig.« Katami und Leone schlossen zum Captain auf. »Wollen Sie nicht wenigstens warten, bis ich Ihnen einige Sicherheitsoffiziere zugeteilt habe, Sir?« Sao hob beinahe amüsiert die Augenbrauen, als er ihren Vorschlag hörte. Sie erwartete eine scharfe Entgegnung, doch er schwieg. »Das sind die Vorschriften, Sir«, fuhr sie entspannter fort, um die Stimmung aufzulockern. »Daran möchte ich Sie nur erinnern.« Nach einem Moment nickte der Captain. »Also gut. Lieutenant Niles soll mit zwei seiner Leute in einer Stunde im Transporterraum sein.« Er verließ den Besprechungsraum und ging auf den Turbolift zu. »Wir werden den neuen Musterpuffer als Erster ausprobieren.« Die Fahrstuhltüren schlossen sich hinter ihm. Leone blieb neben Katami stehen. »Ich habe ihn noch nie so wütend gesehen, Sie?« fragte er in einem Tonfall, der viel ernster klang, als Katami es von ihm gewöhnt war. »Und gute Idee, ihn nicht allein gehen zu lassen, Etish. Der würde Xiong glatt umbringen.« Quinn stand so wie immer, wenn er in die inneren Gemächer der Omari Econ gerufen wurde, zwischen zwei düster wirkenden Obelisken und sah zu dem Podium empor, auf dem Gans sich in seiner ganzen Pracht präsentierte. Er versuchte, die Ruhe zu bewahren, als der muskulöse Verbrecherkönig ihn von oben herab musterte. Die grüne Haut des Orionas glänzte ölig. Wahrscheinlich hatten die Konkubinen, mit denen er sich umgab, sie eingerieben. Gans schwieg. Quinn musste sich zusammenreißen, um nicht als Erster etwas zu sagen. Er hatte Angst, dass er nur sinnloses Zeug faseln würde. Außerdem befürchtete er, sich übergeben zu müssen. Gens setzte sich in den vielfarbigen Kissen und Decken, die auf dem Podium lagen, auf. Seine nackten grünen Füße berührten keine zwei Meter von Quinns abgenutzten Stiefeln entfernt den glatt polierten Boden.
»Sie sehen nicht gut aus, Quinn«, sagte der Orioner.
Seine Stimme klang dunkel und unheilverkündend.
»Sie müssen anfangen, besser auf sich aufzupassen. Diese Trinkerei wird Sie noch mal umbringen.«
Quinn war klar, dass Gans sich nicht im geringsten für seine Gesundheit interessierte.
»Ich werde heute Nachmittag damit aufhören«, antwortete er. »Dann habe ich kein Geld mehr.«
Er sah sich in dem luxuriösen Raum um und fuhr fort. »Was kann ich für Sie tun, Gans? Ich will keine Hektik verbreiten, aber
Ich habe Fracht auszuliefern. Ich muss in knapp einer Stunde los und werde 2 Wochen weg sein.
Ihr Terminplan ist mir bekannt.
Gens zog seine breiten Augenbrauen zusammen.
Aber ich werde ihn ändern.
Quinn wusste, dass es besser war, den Mund zu halten, aber er konnte den resignierenden Seufzer, der ihm entfuhr, nicht mehr aufhalten. Er biss die Zähne zusammen und bereitete sich auf die Strafe vor, die diese Entgleisung nach sich ziehen würde. Aber Gens schüttelte nur den Kopf.
»Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte der Orioner. »Ich habe bereits dafür gesorgt, dass Ihre Fracht geliefert wird. Wenn wir hier fertig sind, wird Seth Sie mit Details versorgen, aber vorerst nur so viel. Ihre sogenannte Anstellung bei der Sternenflotte liefert uns ein nettes Alibi, wenn ich sie brauchen sollte. Also werde ich nichts unternehmen, um dieses Arrangement zu gefährden.«
Er hob die Schultern.
»Natürlich kann ich die zusätzlichen Kosten, die dabei anfallen, nicht allein tragen. Ich denke, 60% von allem, was Ihnen der Quartiermeister zahlt, sollten mich entschädigen.«
»Natürlich«, dachte Quinn. Dieses Mal achtete er sorgsam darauf, seine Gefühle nicht zu zeigen. »Wieso kann ich nicht einfach an einer Alkoholvergiftung sterben, wie andere Säufer?« Eine Glocke erklang tief unten auf dem Glücksspieldeck. Jemand hatte gewonnen. Zumindest einer hatte an diesem Morgen Glück.
»Was soll ich tun?« fragte Quinn.
Gens nickte. Die Unterhaltung schien ihm zuzusagen.
»Sie werden die Station pünktlich verlassen. Dann werden Sie sich mit einem meiner Schiffe treffen, das die Fracht für die Föderationskolonie übernehmen wird. Anschließend werden Sie ins Gerard-System fliegen und einen meiner Angestellten abholen.«
Einige wichtige Fakten über dieses System sickerten langsam in Quinns alkoholgeschädigtes und übermüdetes Gehirn.
Steht das nicht unter klingonischer Kontrolle?«
Seit die Föderation und die Klingonen begonnen hatten, Interesse an der Taurus-Region zu zeigen, hatte der Schiffsverkehr stark zugenommen. Vor allem klingonische Schiffe sah man häufig. Die Gerüchteküche auf der Station besagte, die Klingonen hätten zahlreiche Schiffe losgeschickt, die möglichst viele Welten annektieren sollten. Die meisten dieser Planeten waren unbewohnt, doch einige verfügten über intelligente Bewohner, die von den Klingonen erobert worden waren. Gens nickte.
»Mehr oder weniger. Die Klingonen haben Gerard 3 annektiert, aber sie interessieren sich bis jetzt nicht dafür, sondern nur für die Dilithiumminen auf einem der äußeren Planeten des Systems.«
»Bis jetzt nicht?« wiederholte Quinn. »Gens, Sie sind ein kluger Mann, der sicherlich das turbulente politische Klima in dieser Region beobachtet.«
Der Orioner sah ihn mit starrem Blick an. Dann hob er eine seiner breiten, aber sorgsam gezupften Augenbrauen.
»Sehe ich etwa wie jemand aus, der sich für Politik interessiert, Mr. Quinn?«
»Da hat er recht«, dachte Quinn. Ein entfernter, aber dennoch Übelkeit erregender Geruch stieg ihm in die Nase. Jemand auf dem Glücksspieldeck rauchte anscheinend eine regillianische Tabakmischung. Ihm wurde einen Moment lang schlecht und er fragte sich, ob es ihm wohl gelingen würde, die Omari Econ zusammen mit seinem Mageninhalt zu verlassen. Gens griff nach einer reich verzierten Tasse, die auf einem kleinen Tisch rechts neben ihm stand. In seiner großen Hand wirkte sie winzig. Er trank einen Schluck und sagte dann,
»Aber ich weiß, dass man nie sicher sein kann, was die Klingonen als nächstes tun. Deshalb muss ich meine Geschäftsinteressen schützen. Das verstehen Sie doch, Quinn, oder?«
Der Freibeuter kannte Gerard 3. Der Planet lag in einem Sonnensystem, das sich knapp außerhalb der eigentlichen Taurus-Region befand, ihr aber nahe genug war, um den Klingonen als Außenposten und Wartungsstation zu dienen. Hinzu kam die Dilithiummine, die Gens erwähnt hatte. Mit der Zeit hatten sich auf Gerard 3 zahlreiche Etablissements mit moralisch zweifelhaftem Charakter angesiedelt, sodass der abgelegene Planet mittlerweile als drittklassige Imitation von Wrigleys Vergnügungsplaneten oder Risa angesehen wurde. Düstere Gestalten lungerten dort herum und versuchten zwischen den zahlreichen Besuchern unterzutauchen. Die Föderation oder andere gesetzgebende Organisationen waren weit entfernt. Die Unterwelt von Gerard 3 profitierte davon.
»So«, sagte Quinn.
Ihm gefiel die Unterhaltung mit jedem Satz weniger.
»Ich soll also nach Gerard 3 fliegen und wen holen?«
»Einen meiner Buchhalter«,
antwortete Gens.
Bei ihm befinden sich ein Großteil meiner finanziellen Dateien und andere Informationen, die von großer Relevanz für einige meiner Geschäftsaktivitäten sind. Bringen Sie ihn und die Dateien mit. Er weiß, dass ihn jemand abholen wird, daher sollte er bereit sein, wenn Sie eintreffen.
Er beugte sich vor und wirkte auf einmal noch bedrohlicher als zuvor.
Mir ist egal, was dort geschieht, solange diese Dateien zu mir gelangen. Verstehen Sie, was ich damit sagen will, Quinn?